Ohne Pause gehen wir jetzt weiter mit einem Vortrag, den angekündigten Vortrag von PD Dr. Hubert Dinse. Der leitet das Neural Plasticity Lab am Institut für Neuroinformatik hier an der Universität. Und sein Vortrag lautet Train Your Brain, wenn das Hirn in die Jahre kommt. Also vielen Dank, Herr Dinse, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu dem, ich weiß gar nicht, wievielten Brain Day? Dritten Brain Day. Ich danke den Organisatoren, die das wieder ganz toll vorbereitet haben. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, Ihnen ein bisschen über unsere Arbeit zu erzählen, die sich mit dem Altern beschäftigt. Altern an der Universität, Altern an der Forschung, so auf Kalendersprüchen, das ist, glaube ich, eine der besten, die es zurzeit gibt. Jeder will alt werden, aber niemand alt sein. Zeigt, dass das Thema Altern natürlich alle interessiert. Und wenn man mit Ü60 redet oder Ü65, gibt es, glaube ich, kein anderes Thema mehr. Aber auch die Neurowissenschaften haben sich jetzt des Themas angenommen. Ein Grund dafür sind natürlich die dramatischen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Sie kennen das alle, die Pyramiden der Bevölkerungsstruktur ändern sich drastisch. Ich glaube, dieses rote Ding kann man kaum sehen. Man sieht, wie über das letzte Jahrhundert, kann man schon sagen, es ist zu einer dramatischen Veränderung gekommen ist, die sich darin ausdrückt, dass jetzt schon jeder Fünfte, bald jeder Dritte über 60 oder 65 Jahre ist. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Man sollte dabei aber nie vergessen und aus dem Auge verlieren, dass das ein Phänomen der hochindustrialisierten Länder ist. In einem Land wie Afghanistan oder Ländern in Afrika finden sich Pyramiden, wie wir sie im Jahre 1910 hatten, was zusätzliche Probleme natürlich mit sich bringt. Dann gibt es natürlich den Aspekt, jeder von uns wird alt, auch die Altersforscher werden alt. Und da ist es natürlich interessant, vielleicht so einen kleinen Vorsprung zu haben, ja, was passiert denn da, was kann man da machen? Das ist ein wunderschönes Buch, 100 Jahre Leben, wo Geschichten von alten Menschen erzählt werden. Dann gibt es das Thema Altern natürlich auch in der Literatur. Zum Beispiel in der Novelle von Philip Roth gibt es den Satz, der einen sehr zum Nachdenken anregen kann. Altern ist kein Schlachtfeld, Altern ist ein Massaker. Und in Ulmbergs Roman Die Möglichkeit einer Insel geht gleich die ganze Menschheit komplett Selbstmord, weil sie es nicht verkraftet, die Jugendlichkeit aufgeben zu müssen. Das sind sehr extreme Ansichten, zeigt aber die dunkle Seite des Alterns, die auch immer da ist und die vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Blickwinkel gerät, wenn wir jetzt auch zum Beispiel über Tanzen im Altern geredet wird. Das ist dann sehr lustig, aber wie gesagt, diese dunkle Seite hat das Altern natürlich ganz genauso. Ja, was passiert denn jetzt im Alter? Auch ein sehr schönes Bild, Spektrum der Wissenschaft. Wir wissen das alle, wir werden alt und damit passieren sehr viele Dinge. Eins, was ganz offensichtlich ist und was eigentlich jeder erfährt, der älter ist, das ist, dass es zunehmend schwer fällt, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. In der Wissenschaft wird das als Dual Tasking bezeichnet oder Multitasking ist ja auch so ein Stichwort. Und das fällt zunehmend schwer und es gibt eine interessante Studie, die in einem extrem hochrangigen Journal publiziert wurde, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick fast wie ein Comic daherkommt. Was untersucht wurde, war, wie sich ältere Leute verhalten, wenn sie laufen. Dazu wurden die von ihrem Haus, wo sie wohnen, abgeholt und zu einem Untersuchungsinstitut begleitet. Und dann wurde geguckt, was macht die Person? Quatscht die ganze Zeit, wenn sie läuft und über die Straße geht? Oder hält die den Mund und konzentriert sich? Dann wurde geguckt, 6 Monate danach, wie sieht das Risiko der Sturzgefahr aus? Und es kam raus, dass nur eine 20-prozentige Gefährdung bestand für Leute, die den Mund halten, wenn sie über die Straße gehen, während die Quatschleute können sehen, fast eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit hatten, tatsächlich zu stürzen. Also mehrere Sachen gleichzeitig zu tun, ist zunehmend schwer. Man kann sagen, im Alter wird eigentlich wirklich fast, das fast ist schon wichtig, aber fast alles schlechter. Und das wird hier auch nochmal sehr schön veranschaulicht. Für verschiedene Bereiche, räumliche Orientierung, wie kann ich, wo weiß ich, Weg zum Parkplatz, Alltagsentscheidungen, Sprachverständnis, Wortschatz, Kopfrechnen. Und das ist jetzt aufgeschlüsselt für Männer und Frauen übers Lebensalter. Und Sie sehen, irgendwann gehen diese Kurven in den Keller. Das heißt, man ist entsprechend schlechter. Das ist unterschiedlich für Männer und Frauen. Es ist auch unterschiedlich, wann das beginnt. Manchmal beginnt das schon ziemlich früh, 50 Jahre, manchmal etwas später, 60, 65. Tatsächlich gibt es ein paar Vorteile für räumliche Orientierung für Männer. Das bestätigt die üblichen Vorurteile. Wenn Sie sich dagegen den Wortschatz bei Männern oder den Unterschied in der Performance des Wortschatzes für Männer und Frauen ansehen, bestätigt das auch alle bestehenden Vorurteile. Das ist allerdings jetzt ein sehr grober Blick und es lohnt sich da mal genauer hinzusehen. Und das wurde gemacht im Rahmen der bekannten Berliner Altersstudie, die mehr als 3000 Leute untersucht haben. Und jeder Punkt ist hier ein Teilnehmer. Für verschiedene Bereiche, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Denkfähigkeit und Gedächtnisleistung. Und worauf es hier ankommt, ist eigentlich, was ins Auge springt sofort, ist die enorme Variabilität, die enorme Streuung, die man von Person zu Person findet. Man sieht eigentlich für alle Bereiche praktisch unbeeinträchtigte Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter, 100 Jahre. Und man sieht umgekehrt, dass es Teilnehmer gibt, die extrem schlecht abschneiden. Und diese enorme Streuung in der Art und Weise, wie sich das Alter auf alle möglichen Bereiche auswirkt, ist tatsächlich ein ganz typisches Charakteristikum und macht tatsächlich Altersforschung auch sehr, sehr schwierig, weil man eben mit dieser enormen Streuung umgehen muss. Ich habe gesagt, fast alles wird schlechter. Sie wissen es, es gibt sowas wie Weisheit, Altersweisheit, Wissen, das bleibt tatsächlich bis ins hohe Alter weitgehend unverändert. Und es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zum Beispiel gezeigt haben, die Performance, die Leistungsfähigkeit in einem Beruf ist tatsächlich, wenn es nicht irgendwie krankheitsbedingt etwas in die Quere kommt, bis ins hohe Alter auf einem ganz hohen Niveau. Das ist auch der Grund, dass das jetzt mehr und mehr Firmen verstehen, dass es sinnvoll ist, ältere Mitarbeiter sogar wieder einzustellen, weil die einfach eine enorme Kompetenz und Expertise haben. Was sich erstaunlicherweise, sage ich jetzt, auch nicht ändert, ist die Lebenszufriedenheit. Wobei man auch wieder sagen kann, beachten Sie die enorme Streuung, es ist nicht jeder mit seinem Leben zufrieden, in der Tat. Es gibt welche, die da überhaupt nicht damit zufrieden sind, aber es ändert sich nicht über das Alter. Und das ist verwunderlich, aus folgendem Grund. Hier ist aufgetragen für eine Gruppe von Älteren, 70 bis über 90 Jahre, wie sich verschiedene Bereiche verändern. Und man kann hier sehen, was hier in schwarz markiert ist, die finanzielle Situation, das Einkommen, Bekanntenkreis ändert sich nicht nennenswert. Was sich tatsächlich dramatisch ändert, ist Sehvermögen, soziale Interaktion mit anderen, Hörfähigkeit, Mobilität, das geht alles in den Keller, objektiv. Trotzdem bleibt die subjektive Beurteilung des Wohlbefindens unverändert. Das ist schon lange bekannt und wird gesehen als ein, ja man kann fast sagen, als ein sehr guter Mechanismus, um dem Individuum bis ins hohe Alter hinein eben ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln, obwohl Leute von außen, die das betrachten, sagen würden, oje, oje, das ist dem kann es eigentlich nicht gut gehen, aber die Person selber teilt dieses Gefühl nicht. Ja, was passiert jetzt im Gehirn? Da passieren natürlich ganz viele Sachen im Alter. Sie wissen, der Grundbaustein Gehirns, die Nervenzelle. Und seit langer Zeit hat man sich das schon angeguckt, was im Alter passiert. Das ist jetzt eine Nervenzelle aus der Großhirnrinde. Und das sind jetzt Untersuchungen, die alle postmortem natürlich gemacht wurden. Die Abkürzungen M ist männlich, F female aus dem Englischen weiblich und die Zahl ist das Alter. Also ein 14-jähriger Mann, 23-jähriger Mann, 34-jährige Frau und so weiter bis 100 Jahre. Und Sie sehen, dass tatsächlich da dramatische Veränderungen stattfinden, vor allem in der Dichte und Anzahl dieser Verzweigungen. Das sind die sogenannten dendritischen Verzweigungen, die eine ganz, ganz wesentliche Rolle für die Funktionalität spielen. Vielleicht ganz kurz, was oft so bei Laien im Kopf ist, ist, dass man im Alter, dass da die Nervenzellen absterben. Das ist inzwischen als ziemlich eindeutiges Mythos erkannt worden. Also das vergessen Sie, Zellen sterben, ein paar sterben ab, ohne Frage, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Diese Veränderungen, die Sie hier sehen, die sind viel essentieller. Man kann mit modernen Methoden, über die jetzt Tobias Schmidt-Wilke im nächsten Vortrag auch reden wird, in der lebenden Person mit Hilfe der Kernspintomographie, Resonanztomographie, Aussagen über die Dichte dieser Nervenzellstrukturen machen. Und das ist hier gemacht für jeder Punkt wieder ein Individuum für verschiedene Gehirnbereiche. Und man sieht einmal, dass das kein globaler Prozess ist, sondern in verschiedenen Gehirnbereichen durchaus verschieden ablaufen kann. Man sieht auch wieder die enorme Streuung von Individuum zu Individuum. Also man sieht hier, dass im Alter von 10, 20 Jahren also wirklich dramatische Unterschiede bestehen hier auch. Das aber trotzdem im Mittel ist jeweils zu einer Abnahme der Dichte kommt. Man kann mit der gleichen methodischen Ansatz auch, wie Sie wissen, die Funktion von Gehirnbereichen ansehen. Und das ist hier gezeigt. Die Aufgabe ist ein Tapping mit der Hand. Und es wird geguckt, welche Gehirnbereiche sind aktiviert. Das ist eine junge Person, vor allem motorischer Kortex. Und wie sieht das jetzt im Alter aus? Sie sehen, da ist viel, viel mehr Aktivität, viel diffuser, auch auf der anderen Hemisphäre, die eigentlich gar nicht involviert sein sollte. Das ist ein ganz typisches Muster, was man beobachten kann. Und die Frage war, ist das jetzt sozusagen ein Epiphänomen, was im Alter passiert? Oder hat das tatsächlich, macht das Sinn? Nutzt das? Hilft das was? Da gibt es eine sehr interessante Arbeit. Da mussten die Probanden eine Gedächtnisaufgabe lösen. Und das ist die Aktivierung, die man bei jungen Probanden findet. Und dann wurden die älteren Teilnehmer aufgeteilt in solche, die diese Aufgabe sehr gut machen konnten und solche, die sie nicht so gut machen konnten. Es gibt also gute Performer und schlechte Performer. Das sind die schlechten Performer, alte schlechte Performer. Und man sieht, okay, so sieht die Aktivierung aus, ungefähr so wie bei Jungen. Und bei Älteren, die gute Performer sind, da sieht man jetzt wieder diese beidseitige Aktivierung, die als Kompensation gedeutet wird. Und diese Arbeiten legen tatsächlich nahe, dass diese Art der Kompensation, wie man sie oft sieht, tatsächlich erlaubt, Leistungsfähigkeit zu erzeugen, die sonst nicht erzeugbar gewesen wäre. Jetzt könnte das auch wieder das Bild entstehen lassen, alles gut. Ja, ich muss nur ordentlich kompensieren und wo ist das Problem sozusagen? Irgendwann ist dieser Prozess sozusagen am Ende und dann passiert Folgendes. Man kann hier gut sehen, in Rot, die Änderung kognitiver Leistungen über das Alter, die einfach abnehmen, unausweichlich. Und gleichzeitig schematisch den Verlauf der kompensatorischen Gehirnaktivität. Und sieht, dass die hier stark ansteigt und sozusagen dem kognitiven Einbußen entgegenwirkt, aber irgendwann bricht das sozusagen zusammen und dann funktioniert das nicht mehr und dann kommt es eben zu starken Beeinträchtigungen. Das hat schon im letzten, also noch im letzten Jahrhundert, dazu geführt, über das vierte Alter zu sprechen. Bisher gab es sozusagen drei Alters, nämlich Geburt bis Pubertät, dann Pubertät bis 65 Jahre und dann ja Ü65 sozusagen. Und heute geht man davon aus, es gibt dieses dritte Alter etwa 65 bis ja, 80, 85 und danach kommt das sogenannte vierte Alter, was dann in der Regel von starken, da passiert dann das, was man gemeinhin mit Altern auch assoziiert, nämlich ein sukzessiver Zusammenbruch von Funktionen, von Leistungsfähigkeit. Ja, das führt uns jetzt eigentlich fast zu dem Titel des Vortrags. Man würde da gern was dagegen tun und dieses, da, was gerne dagegen tun wollen, ist, ja, das ist so uralt wahrscheinlich wie die Menschheit. Den Jungbrunnen kennen Sie. Das war eine interessante Reklame vor einiger Zeit in Apotheken, was so ein bisschen suggeriert hat, dass man mit Lotion auftragen da bereits eine Menge machen kann. Da würde ich eher abraten. Was ist der Hintergrund, dass jetzt vor allem auch von neurowissenschaftlicher Seite überhaupt darüber geredet wird, etwas gegen altersbedingte Beeinträchtigungen machen zu können? Die Idee ist folgende: Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die den Altersprozess sozusagen begleiten oder da eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal neuroplastische Prozesse, Lernprozesse im weitesten Sinne und degenerative Prozesse. Die beiden wirken auf den Altersprozess ein. Und degenerative Prozesse sind im Wesentlichen ja, Programmierung, Verschleiß. Und neuroplastische Prozesse sind solche, wo jetzt Aktivität, Persönliches, ja, Lifestyle, ist heutzutage das Wort, die Umwelt eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und Sie sehen sofort, da können Sie an dieser Schraube kann man drehen, jeder für sich. Hier kann man im Prinzip auch drehen, das ist nur wesentlich schwieriger und ist vielleicht in ferner Zukunft, gibt es da Möglichkeiten, stärker dran zu drehen. Aber die hauptsächliche Stellschraube ist Neuroplastizität und alles, was mit Umwelt zu tun hat. Und dann sehen Sie schon, worauf das rausläuft. Ja, die Top-10-Liste gegen das Altern war vor ein paar Jahren im Wesentlichen ja, Körper fit halten, Gehirn fit halten. Was auch was hilft und massiv unterschätzt wird, ist Ernährung. Musik war immer schon als ein Faktor erkannt, der sehr, sehr hilfreich zu sein scheint. Ernährung, nur ganz kurz als Beispiel, bei Ratten verlängert kalorienrestriktive Ernährung das Leben um ein Drittel. Das ist jetzt bei Primaten etwas schwierig, aufgrund der langen Lebensspanne sehr schwer nachzuweisen. Seit den 90er Jahren laufen Experimente bei Primaten. Die sind in den nächsten 10 Jahren fertig, weil die eben so alt werden. Und dann wird man wissen, ob das bei Primaten auch funktioniert. Es spricht einiges dafür. Also das ist was, was man sich überlegen sollte. Dann ist in der letzten Zeit die Liste drastisch erweitert worden mit, ich sag mal, neuartigen Interventionsformen, von denen man vor 10 oder 15 Jahren überhaupt nicht gedacht hat, dass die funktionieren würden. Sowas wie Tanzen, Tai Chi, Meditation. Nachher können Sie da selber bereits gucken, wie das funktioniert. Dann Bereiche wie sensorische Stimulation, die man mithilfe technischer Apparate verstärken kann, direkte Gehirnstimulation. Kürzlich war ein Paper in einer ganz renommierten Zeitschrift, wo gezeigt wurde, dass tatsächlich Computerspiele bei alten Leuten Reaktionsfähigkeiten und andere Dinge deutlich verbessern. Sie sehen, es gibt so sozusagen in so einer Art ganzheitlichen Bereichen ganz viel, was offensichtlich gut gegen Altern ist, aber auch moderne Entwicklungen, technisch basierte, apparatbasierte Möglichkeiten sind ganz eindeutig geeignet, um was gegen das Altern zu tun. Ja, das wäre jetzt so eine der Überlegungen. Gegen das Alter muss man ankämpfen, wie gegen eine Krankheit, durch regelmäßige körperliche und geistige Aktivität. Mehr noch als der Körper bedarf Geist und Verstand der ständigen Herausforderung und so weiter. Jetzt fragt man sich, wer hat das wohl geschrieben? Ja, Cicero. Das ist also jetzt nichts so Neues. Schon vor 2000 Jahren gab es Leute, die das erkannt haben. Und ein oft zitiertes Beispiel sind die sogenannten vitalen Senioren. Das sind die, über die immer in der Zeitung was steht, die mit 100 irgendwie Marathonlauf machen. Das ist so ein Beispiel. Der machte mit 97 Jahren seinen Master irgendwo, bildende Kunst, mit 95 Jahren gewann er 2 Goldmedaillen über 800 Meter und 5 Kilometer bei einer Weltmeisterschaft. Also das geht. Ja. Ein großes Rätsel ist, warum? Andere Beispiele, was man oft bei Pianisten findet, Musikern allgemein, die bis ins hohe Alter hinein unglaubliche Leistungen bringen. Stellen Sie sich vor, ein Konzert zu spielen, erfordert unglaubliche Leistungen, motorisch, fitnessmäßig, gedächtnismäßig und so weiter, Hatto Rubinstein. Und von dem ist überliefert, dass er sozusagen sein Erfolgsrezept verraten hat, was darin bestimmt, erstmal ein kleineres Repertoire, er spielt nicht mehr jedes Stück, sondern konzentriert sich auf wenige, die muss er häufiger üben, von umsonst kommt auch nichts, und er spielt mit größeren Tempikontrasten, das ist besonders raffiniert, dadurch ja, erzeugt er sozusagen große Wirkung mit kleinen Mitteln. Um weiter Einsicht zu kriegen, was denn jetzt so im Alter alles funktioniert, wird natürlich ganz viel an Ratten geforscht. Wir machen das bei uns in der Arbeitsgruppe auch. Der Vorteil ist einfach, die sind mit 3 Jahren alt. Das heißt, man muss nicht wie bei den Primaten 30 Jahre warten, bis man das Ergebnis bekommt. Und was wir hier gemacht hatten, war ein Experiment, in dem alte Tiere in einem sogenannten Enriched Environment gehalten wurden. Und das Enriched Environment ist einfach, ja, was sich der Experimentator vorstellt, was eine Ratte ganz toll finden würde. Und um das zu verstehen, vielleicht nochmal, muss man hier sehen, das ist die sogenannte Standardhaltung, die ist nun wirklich erbärmlich. Und demgegenüber ist dieses Enriched Environment tatsächlich was ganz Tolles. Und was jetzt hier das Besondere war an dieser Studie, dass die Tiere in das Enriched Environment kamen, als sie bereits alt waren und ganz viele altersbedingte Beeinträchtigungen zeigten. Und am besten kann man das an einem Video zeigen, hoffentlich. Okay, das ist jetzt eine junge Ratte, die muss über so eine dünne Stange laufen. Ganz so schnell läuft die nicht in Wirklichkeit, so ungefähr. Das ist für die kein Problem, das kommt in der freien Natur natürlich auch ständig vor. Und jetzt ist hier ein Tier, was alt ist und in dem sogenannten Standard-Housing aufgewachsen ist. Das ist ein Tier, das ist jetzt nicht besonders rausgesucht, das ist einfach aus dem Käfig gegriffen. Und Sie sehen zunächst mal, ja, also auch Ratten sind von Alterungsprozessen betroffen. Also die schafft das überhaupt nicht. Und jetzt eine gleich alte Ratte, die mit 29 Monaten, also das, da war sie auch schon sehr alt, in das Enriched Environment kam für 4 Monate. Und das ist das Ergebnis. Die läuft jetzt anders, wenn Sie genau hingucken, langsamer, aber sie kann es im Grunde wieder lösen. Das sieht zunächst mal faszinierend aus. Ich habe schon darauf hingewiesen, die kann das wieder, läuft aber anders. Und das soll betonen, dass was man mit welcher Interventionsart auch immer erreichen kann, dass das sozusagen keine Zeitreise ist. Man kann Leute nicht jünger machen, die bleiben alt, aber man kann einfach neue Strategien entwickeln, neue Verhaltensweisen, um eben sozusagen kompensatorisch die Aufgabe wieder zu lösen. Und weil diese Daten wirklich sehr, sehr beeindruckend waren, hatten wir die ganze Zeit überlegt, man müsste auch Menschen in so ein Enriched Environment tun. Und es ist die Frage, was ist ein Enriched Environment? Das ist nicht so einfach. Und dann sind wir auf das Tanzen gekommen, was vorhin schon angesprochen wurde. Und der Grund ist, wie man hier auch sieht, Tanzen ist offensichtlich was Urmenschliches, zieht sich auch durch die gesamte Historie und ist einmalig darin, dass es unglaublich viele Faktoren kombiniert, die jeder für sich bereits, würde man sagen, ja, plastizitätsfördernd sind. Das ist hier eine mehr oder weniger unvollständige Liste. Es gibt einen sehr schönen Film auf der Webseite der Ruhr-Universität, den können Sie anklicken und sich angucken. Da hatten wir ältere Profitänzer untersucht, die waren über 75 Jahre alt, tanzen noch regelmäßig auf Turnieren. Ja, und wenn man dann wissenschaftlich da dran geht, wir haben mehrere Studien gemacht, wir haben zunächst mal geguckt, okay, macht jetzt Tanzen, hat das wirklich einen positiven Einfluss? Und wir haben ältere Menschen untersucht, die viele Jahre im Mittel, über 15 Jahre, 17 Jahre, regelmäßig tanzen und die verglichen mit einer Gruppe, die es nicht tut. Und das ist jetzt hier zusammengefasst für verschiedene Domänen, verschiedene Aspekte, kognitive Fähigkeiten, Reaktionszeiten, wie schnell kann ich reagieren, wie ist meine Haltungsfähigkeit, Balance, was Sie da auf diesem Balanceboard auch ausprobieren können, motorische Fähigkeiten, sensorische Fähigkeiten. Und Sie sehen, dass Sie in allen Bereichen Vorteile haben, also die Tänzer Vorteile haben gegenüber den Nicht-Tänzern. Das war sehr interessant, sehr ermutigend. Und wir haben dann eine nächste Studie gemacht, zusammen auch mit dem Bergmann-Zahl hier in Bochum, wo wir tatsächlich Tanzen als Intervention angeboten haben, nämlich einen 6-monatigen Tanzkurs. Ein paar von Ihnen kennen das vielleicht schon. Die haben letztes Mal oder vorletztes Mal war hier eine Tanzschule, die entsprechende Tanzkurse anbietet, auch vertreten auf dem Brain Day. Und da konnte man sozusagen schnuppermäßig mal mitmachen. Und das ging über 6 Monate, tatsächlich nur eine Stunde pro Woche. Und das Ergebnis war so ähnlich wie das, was ich Ihnen eben für die Langzeittänzer gezeigt habe, dass alle Bereiche, nicht nur jetzt, was wirklich Standfestigkeit, Balance angeht, sondern auch kognitive Fähigkeiten, Reaktionszeiten, sensorische Fähigkeiten, innerhalb der 6 Monate deutlich verbessert waren. Wenn Sie einfach Beispiele, um dann ein Gefühl zu kriegen, das ist dieses Balance Board, so ähnlich, was da vorne steht, man muss hier irgendwie versuchen, möglichst weit seinen Schwerpunkt zu verlagern und so eine Kurve mit dem Schwerpunkt machen. Das war vor dem Tanzen, das war nach dem Tanz. Und man sieht, dass die Person hier fast doppelt so weit sich vorbeugen kann wie vorher, was natürlich immense Vorteile wieder bringt, wenn man an solche Sachen wie Sturzrisiko und so weiter im Alter denkt, was ja ganz kritische Angelegenheit ist. Das sind Reaktionszeiten. Junge Leute, diesmal jetzt zum Vergleich, dass man einen Anhaltspunkt hat. Alte Leute vor dem Tanzen, hinterher sehen enorme Verbesserung in der Fähigkeit, schnell reagieren zu können. Und auch für jetzt sensorische Bereiche, wie gut kann ich was fühlen, das ist die Gruppe vor dem Tanzen. Nach dem Tanzen auch deutliche Verbesserungen. Und das Interessanteste, wir haben auch wieder die Lebenszufriedenheit uns angeguckt, wie ich vorhin ganz am Anfang meines Vortrags gezeigt hatte. Und das ist die Balken, die Sie da sehen, ist die Veränderung von vorher zu nachher. Wenn also jetzt eine Säule nach oben geht, heißt das, dass die zufriedener waren als vorher. Und das ist jetzt, sagen wir mal, kein Wunder für Gesundheit oder Freunde, für die eigene Person und Freizeit. Was interessant war, dass die auch Faktoren wie zum Beispiel Wohnen oder Finanzen und Beruf, die sich überhaupt nicht geändert haben in der Zeit, viel positiver eingeschätzt haben. Da sind wir wieder bei dieser subjektiven Beurteilung der eigenen Lebensumstände. Und das deutet einfach darauf hin, dass durch diesen Tanzkurs sozusagen, ja, man optimistischer geworden ist, wenn Sie so wollen, alles ein bisschen, ja, nicht halb leer, sondern halb voll sieht. Und das ist natürlich im Alter auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um mit den ganzen altersbedingten Randbedingungen umzugehen. Ja, damit wäre ich, glaube ich, am Ende. Vielleicht eine Eigenwerbung. Demnächst, im Oktober, glaube ich, gibt es einen Filmbeitrag im Nano und Dreisat. Da wurde ein Altersprojekt von uns von der Planung über die Durchführung bis hin zur Auswertung und Ergebnispräsentation begleitet, sodass man auch als Außenstehender mal so einen Eindruck kriegt, was machen die da eigentlich. Und schließlich noch den Ausblick, den ich selber extrem spannend finde. Momentan untersuchen wir eine Generation, die zum Teil jetzt auch hier ist, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, die, als sie aufgewachsen sind, kein Fernsehen hatten, wo das Telefon in der Zelle an der nächsten Straße war. Und Sie wissen, wie jetzt die momentan auf die Welt kommenden Kinder aufwachsen, die praktisch schon mit dem Handy, glaube ich, zur Welt kommen. Und es ist völlig klar, dass die Randbedingungen unterschiedlicher nicht sein können. Und in dem Sinne ist es eine spannende Frage, wie viel von dem, was wir jetzt über Altern wissen, in 60, 70 Jahren noch Gültigkeit hat, oder ob dann, wenn diese Generation so alt ist, vielleicht alles völlig anders ist. Leider werde ich das nicht erleben, aber die Altersforschung wird sicher weitergehen. Gut, dann danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.